Bundestagswahl 2017. Berliner Spitzenkandidaten bei Radio Berlin 88.8. Heute Petra Pau, Die Linke.
Und der Wahlkreis von Petra Pau, das ist Marzahn-Hellersdorf. Dort tritt sie an. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Frau Pau.
Guten Tag.
Aufregender Wahlkampf bisher oder eher langweilig?
Aufregend eigentlich immer dann, wenn man den Menschen begegnet, ob auf der Straße, im Stadtteilzentrum oder selbst abends an der Supermarktkasse.
Was sagen die Menschen so?
Ganz unterschiedliches. Also ganz deutlich, bei mir im Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf, wie überhaupt im Osten der Republik, gibt es so eine Standardfrage: Hast du mir endlich meine vollwertige Rente mitgebracht? Das ist natürlich Unzufriedenheit zu dem wirklich nicht haltbaren Zustand, dass immer noch Menschen, die im Osten ihren Lebensmittelpunkt haben, länger arbeiten müssen für weniger Geld und dass ihre Lebensleistung noch immer nicht durch eine vollwertige Rente anerkannt wird.
Anpassung kommt, dauert aber ein bisschen, das führt aber nicht zur Befriedigung.
Ich bitte Sie, 2025 soll tatsächlich die Rentenangleichung erfolgen. Das heißt, jemand, der am 3. Oktober 1990 65 Jahre alt wurde und in die Rente ging, muss 100 Jahre alt werden, um einmal eine gleichwertige Rente zu bekommen. Und dazu kommt noch, wer am 3. Oktober 1990 im Osten geboren wurde, dort aufgewachsen ist und heute noch arbeitet, wird noch 2057 auf seinem Rentenbescheid sehen, was er zeitlebens war. Ein Ossi.
Insgesamt finden Sie, das Ganze hat sich schon angeglichen? Denn so die Sachen wie Ossi, Wessi, wir hören das ja eigentlich nicht mehr so oft. Sind wir nicht eigentlich doch schon relativ weit gekommen?
Ja, es geht ja eigentlich auch nicht um Ost und West oder Nord und Süd, sondern es geht darum, ob wir es schaffen, in dieser Gesellschaft soziale Gerechtigkeit und Frieden für alle zu bringen. Und bei dieser Bundestagswahl, um es mal deutlich zu sagen, geht es um viel. Es geht um die Frage, ob Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, tatsächlich noch eine Chance hat. Und damit meine ich die Würde aller Menschen, ganz egal, ob sie einen deutschen Pass in der Tasche haben oder einen anderen.
Dann reden wir doch nochmal über Flüchtlinge, über Integration. Ihrer Meinung nach, wie weit sind wir gekommen mit der Integration? Denn manche machen Wahlkampf damit, dass wir es nicht schaffen. Andere sagen, wir kriegen es ganz gut hin. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein? Wie gut sind wir?
Also erstens müssen wir das schaffen und das hat mit Wahlkampf alles überhaupt nichts zu tun. Und das ist dann auch die Kritik, die ich nicht nur an der Kanzlerin habe, sondern an den Mehrheiten, die im Moment im Bundestag vorhanden sind, dass wir die Mittel, um es zu schaffen und bezahlbaren Wohnraum für alle Menschen, ob dazugekommen oder schon immer hier ansässig, ordentlich ausgestattete Schulen, ordentlich ausgebildete und ausgestattete Polizisten zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit zu haben, dass diese Mittel nicht mit an die Basis in die Kommunen gegangen sind.
Antwort angekommen. Die Frage war aber auch am Anfang, wie gut haben wir es bisher geschafft mit der Integration, wie Sie das einschätzen?
Da, wo vor Ort man sich auf diese Menschen tatsächlich eingelassen hat, ihnen Möglichkeiten gegeben hat, sicherlich sehr gut. Und ich bin übrigens sehr, sehr froh, dass es gerade in dieser Woche gelungen ist, dass die Berliner Landesregierung und die Berliner Verwaltung es geschafft haben, die letzten Flüchtlinge aus dem ICC jetzt in tatsächlich menschenwürdige Unterkünfte unterzubringen. Nun muss aber auch nach der Anerkennung ihres Statuses die schnelle Möglichkeit des Spracherwerbs, die Möglichkeit zu arbeiten, in die Schule zu gehen oder zu studieren und möglichst bald auch dezentral unterzukommen, unter uns zu leben, sich dann auf diese Art und Weise zu integrieren, nachfolgen. Das schafft keine Kommune allein, auch das Land Berlin nicht. Da brauchen wir auf der Bundesebene ein Umsteuern, damit das auch nachhaltig wirkt.
Petra Pau, Die Linke, heute mein Gast am Vormittag auf Radio Berlin 88.8. Damit Sie sich ein Bild machen können über die Spitzenkandidaten in der Stadt. Es sind alles Kandidatinnen, sowie auch Frau Pau, bis auf die FDP, die schicken einen Mann. Kinderarmut ist auch ein großes Thema bei der Linken. Gestern habe ich das mit den Grünen besprochen. Frau Pau, was mich bei dem Thema sehr interessiert ist, Kinderarmut, habe ich gestern schon gesagt, ist etwas, das niemand gut findet. Wir sehen aber, dass Eltern, die sich nicht um ihre Kinder kümmern, und die gibt es ja, dass es oft keinen Sinn ergibt, denen mehr Geld zu geben, weil es bei den Kindern nicht ankommt. Was ist Ihr Programm, Geld in die Hand zu nehmen und wirklich den Kindern zugutekommen zu lassen?
Ja, Kinderarmut ist oftmals Elternarmut und damit meine ich jetzt nicht nur materielle Sorgen. Die Linke schlägt sehr wohl vor, eine eigenständige Kindergrundsicherung für Kinder, die in Haushalten aufwachsen, die auf Hartz IV beispielsweise angewiesen sind, damit das entwürdigende Hinterherlaufen hinter dem Teilhabepaket aufhört, aber auch eine entsprechende Ausstattung da ist. Gleichzeitig aber neben der Unterstützung der Familien müssen wir dafür sorgen, dass beginnend bei der Kita über die Schule die Bildung für alle möglich wird und nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängig ist, dass die Kinder von klein auf mit Kunst, Kultur und auch Natur konfrontiert werden. Dazu brauchen wir auch wieder gut ausgebildete, motivierte Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer, die übrigens auch anständig bezahlt werden.
Jetzt reden wir über das Geld. Umverteilung ist immer ein Thema bei der Linken. Könnten Sie mal skizzieren, also interessiert ja, ich glaube, die meisten von uns mit Steuerpolitik, wer muss abgeben, wer bekommt mehr? Wie stellen Sie es insgesamt vor?
Also erstens bekenne ich mich dazu, wir wollen umverteilen. Wir wollen, dass diejenigen, die reich sind, sich mehr an der Schaffung öffentlicher Infrastruktur beteiligen. Deshalb wollen wir wieder eine Vermögensteuer erheben, um es deutlich zu sagen. Ich weiß nicht, wie viele Millionäre unter Ihren Zuhörern sind. Die erste Million fassen wir nicht an. Und auch Ihr Betriebsvermögen, wenn Sie etwas unternehmen, wollen wir nicht haben. Aber ab der zweiten Million wollen wir eine Vermögensteuer erheben. Diejenigen, die Einkommensbezieher sind, bis 7.000 Euro wollen wir sie brutto, wollen wir sie entlasten. Alle, die mehr als 7.000 Euro brutto haben, wollen wir entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und aller ihrer Einkommen höher belasten. Wie gesagt, nicht um ihnen was wegzunehmen, weil wir gemein sind, sondern weil wir eben in Straßen, in Schulen, in öffentliche Infrastruktur, Bibliotheken und Natur auch investieren wollen.
Also im Moment haben wir eine Lage, die offenen Stellen sind so hoch wie nie. Wir haben auch Langzeitarbeitslose, aber heutzutage, es ist schon gar nicht so einfach, immer langzeitarbeitslos zu sein. An jedem dritten Supermarkt hängt, bitte komm in unser Team, wenn ich Autos vor mir habe, von Handwerkern dann sagen die, bitte komm. Wie sehen Sie die Chance, Langzeitarbeitslose nochmal in Lohn und Brot zu bringen?
Die Linke sagt, es gibt einen Teil von tatsächlich Langzeitarbeitslosen. Für die müssen wir einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor schaffen. Da geht es nicht darum, jemanden zu beschäftigen, sondern darum, dass er entsprechend seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten, vielleicht auch Einschränkungen, die er hat, trotzdem nicht nur was für die Allgemeinheit tun kann, sondern sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist und wir ihn vor Altersarmut schützen. Und Sie haben jetzt gerade diese Stellenanzeigen im Supermarkt genannt. Da liegt schon ein Stück des Problems. In der Bundesrepublik haben wir den größten Niedriglohnsektor und Sektor an prekären Beschäftigungsverhältnissen innerhalb der Europäischen Union. Das heißt, die Arbeitsplätze, die dort angeboten werden, reichen nicht, um menschenwürdig zu leben. Diese Menschen müssen oftmals trotz alledem dann im Jobcenter aufstocken oder brauchen 2, 3 oder 4 solche Beschäftigungsverhältnisse. Deshalb haben wir ein Konzept vorgelegt. Entschuldigung, ich bin da nicht die Expertin.
Kein Problem.
Ein Konzept aber vorgelegt, wie wir wirklich dafür sorgen, dass nicht mehr sachgrundlos befristet wird, dass wir nicht mehr von Minijob zu Minijob hechten, sondern die fördern, die tatsächlich sozialversicherungspflichtige, auch ordentlich bezahlte Beschäftigung schaffen. Letzter Punkt in dem Zusammenhang. Wir sind der festen Auffassung, dass man von seiner Arbeit auch leben können muss. Deshalb wollen wir einen gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro einführen.
Frau Pau, die Linke, traditionell die Partei, die sagt, wir kümmern uns um die sozial Schwachen. Das sieht man auch ganz deutlich auf ihren Plakaten und im Online-Auftritt. Also der Spitzenkandidat der SPD hat ja auch dieses Sozialthema am Anfang sehr für sich gewählt. Alle Studien sagen, er ist damit im Moment nicht erfolgreich. Ein Erklärungsversuch lautet, insgesamt zahlen wir so viel Steuern wie nie. Es gibt so viele Jobs wie nie und die Menschen fühlen sich in ihrer Mehrheit so gut und so sicher wie nie. Das betrifft natürlich nicht alle, aber macht das den Wahlkampf mit dem Sozialthema für Sie schwieriger?
Nein, also erstens, ich gönne jedem sein Einkommen. Und wenn er sagt, ihm geht's gut, gönne ich ihm das auch. Das ist überhaupt keine Frage. Aber nicht nur die Zahlen, sondern die Schicksale, die auch in meiner Sprechstunde in jedem Monat vorbeikommen, zeigen eben auch, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht. Und das gefährdet übrigens auch den Bestand, die demokratischen Grundlagen unserer Gesellschaft. Aber Thema Gerechtigkeit, richtig? Keine Partei plakatiert so groß und breit Gerechtigkeit wie die SPD. Aber die Konsequenz vermisse ich. Wenn Herr Schulz, der Kandidat der SPD, sagt, die Agenda 2010 hat Fehler, halte ich ihm entgegen, nein. Dieser Abbau aller sozialen Sicherungssysteme, die Agenda 2010, war der Fehler und hier müssen wir umsteuern. Und um das dann auch gleich noch zu sagen, wir dürfen dieses Konzept der Zerschlagung von normalen Arbeitsverhältnissen und der Verarmung von großen Teilen der Bevölkerung auf keinen Fall exportieren. Weder nach Griechenland noch nach Spanien oder Italien. Wir brauchen, und das sollte auch ein Thema in diesem Bundestagswahlkampf sein, eine soziale und auch demokratische Erneuerung der Europäischen Union.
Wir bleiben noch mal im Inland. Sie haben Herrn Schulz angesprochen. War das kränkend für Sie, nicht für Sie persönlich, aber für die Partei, für die Linke, dass er doch ziemlich Distanz zur Linken so angekündigt hat?
Das ist sein Problem. Ich bin auch nicht erziehungsberechtigt für die SPD und auch nicht für ihre Kandidaten. Ich bin ja schon dankbar, dass Sie jetzt nicht nach Konstellationen und nach Rot-Rot-Grün fragen. Ich habe Kollegen von Ihnen diese Woche schon gesagt, das ist eine völlig inhaltsleere Frage, weil jetzt ist Wahlkampf und es kann nur darum gehen, die eigenen Programme in den Vordergrund zu stellen, mutmachende Alternativen vorzustellen und möglichst neue Mehrheiten zu schaffen. Und wenn es dann Partner geben sollte, die umsteuern wollen, also da rede ich jetzt nicht vor der Wahl, sondern rede ich nach der Wahl darüber, hin zu Gerechtigkeit, hin zu Frieden, hin auch zu mehr Demokratie, dann setzen wir uns nochmal neu an den Tisch.
Reden wir über eine Partei, mit der niemand koalieren will, mit der AfD. Hat die AfD die politische Auseinandersetzung bereichert, weil deutlicher ist, wer für was steht? Ist sie, ich überspitze das mal, gut für die Demokratie?
Also ich kann nicht erkennen, dass völkische und rassistische Positionen, wie wir sie im Moment auch hier im Straßenbild ertragen müssen, aber auch auf Wahlpodien uns hier bereichert hat, sondern ich sehe eher, dass hier das Gift des Hasses und zum Teil auch der falschen Information und Diffamierung Einzug in den Alltag gefunden hat. Und wenn es um diese Partei geht, um ihre Kandidaten, ich habe im Moment jeden Tag die Gelegenheit, mich mit ihnen auseinanderzusetzen und ich tue das mit den Argumenten, wenn dann welche kommen und werde auch an dieser Stelle dafür plädieren, wenn diese Partei auch in den Deutschen Bundestag einzieht, dass wir möglichst uns mit dem, was sie tatsächlich anzubieten hat oder eben nicht anbietet, auseinandersetzen und nicht über Tricks versuchen, sie auszugrenzen und damit ihren möglichen Wählern das Gefühl zu geben, dass wir mit ihnen nichts zu tun haben wollen. Ich ringe im Moment erstmal um jeden, der für sich vielleicht auch im letzten September verwählt hat, weil er dachte, die AfD löst ihm seine Probleme hier in Berlin oder in meinem Bezirk in Marzahn-Hellersdorf, weil man muss sich mal die Bilanz nach einem Jahr ansehen.
Frau Pau, deshalb haben Sie auch im Laufe der Zeit einiges einstecken müssen schon. Sie sind aber mittlerweile Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Sie haben eine richtige ostdeutsche Biografie, so auch wie die Bundeskanzlerin. Sie haben ja bisher bei mir viel kritisiert, was Sie finden, was in Deutschland nicht gut läuft. Insgesamt, jetzt auch Sie ganz persönlich und mit Ihrer Karriere, also Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, das ist ja durchaus Karriere. Gibt's auch mal Momente, in denen Sie sagen, ist eigentlich toll gelaufen oder Sie sind auch ein bisschen stolz?
Naja, wenn mir 1990 jemand gesagt hätte, du wirst mal Bundestagsabgeordnete, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, das höchste staatliche Amt, das ein Mitglied meiner Partei in der Bundesrepublik bekleidet, den hätte ich zum Arzt geschickt. Also das war kein großer Plan, sondern es hat sich so ergeben. Aber ja, ich bin schon ein Stückchen stolz und dankbar, dass mein Ansinnen, das ich 1990 hatte, als klar wurde, die deutsche Einheit kommt. Nämlich, ich will mich einmischen, ich will mit Verbündeten versuchen, auch diese Gesellschaft positiv zu verändern, dass ich das umsetzen kann in diesem, nicht nur inzwischen Beruf, als Politikerin, sondern eben auch mit einem solchen Mandat. Und ich bewerbe mich eben bei den Wählerinnen und Wählern hier in Berlin darum, dass ich das fortsetzen kann mit möglichst vielen Gleichgesinnten.
Man merkt, Ihre Stimme hat ein bisschen gelitten, ist ja auch Wahlkampf, also daran sehen wir auch, Sie sind mit vollem Einsatz dabei. Die Kanzlerin hatte jetzt gerade wieder Ausbuh-Probleme, die buht man ja teilweise auch aus wegen ihrer Flüchtlingspolitik, wegen einer offenen Flüchtlingspolitik. Haben Sie manchmal ein bisschen Mitgefühl mit der Kanzlerin, weil Sie auch Wahlkampf erprobt sind? Gibt's sowas?
Ja, ich halte das für absolut kulturlos, was dort abläuft auf diesen Veranstaltungen. Also auch Wahlkampfzeiten sollten Zeiten des Argumentierens und des Zuhörens sein. Man wird dann auf dem Wahlzettel ja seine Position entsprechend ausdrücken können. Aber ob im Wahlkampf oder am Infostand oder in der Veranstaltung, ich denke, sich gegenseitig respektieren, hart in der Sache streiten, klar. Wir sind aus guten Gründen in unterschiedlichen Parteien, aber den Wählerinnen und Wählern auch ganz deutlich machen, wenn wir Gemeinsamkeiten entdecken, und ich habe das jetzt mehrfach hier in Berlin im Wahlkampf erlebt, Monika Grütters von der CDU, Eva Högel von der SPD, Lisa Paus von den Grünen und Petra Pau haben gemeinsam gesagt, bis hierher und nicht weiter. Wer Wahlkampf auf dem Rücken von Flüchtlingen machen will, wer Wahlkampf auf dem Rücken von vermeintlich auf der sozialen Stufenleiter unter ihm Stehenden machen will, das lassen wir uns alle nicht bieten, sondern dann stehen wir auch gemeinsam. Das halte ich übrigens auch für ganz wichtig.
Ich wünsche Ihnen, dass die Stimme wiederkommt. Salbei-Tee ist, glaube ich, richtig gut. Und dann wünsche ich weiterhin einen spannenden Wahlkampf. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie Zeit hatten.